aber morgens aufstehen und direkt Kaffee reingießen, hat nichts mit echter Wachheit zu tun, sondern Unterdrückung des Müdigkeitssignals, was noch mitbesteht.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, wir sprechen heute über einen Alltagsstoff, kann man bald schon sagen, von Milliarden Menschen weltweit täglich konsumiert, aber kaum jemand versteht ihn wirklich. Koffein ist die meistkonsumierte psychoaktive Substanz der Welt. Hammer, oder? Kaffee am Morgen, Espresso zwischendurch, der Energy Drink vor, während, nach dem Sport. Für viele ist Koffein Leistungsbooster, Wachmacher und, ja, man kann, glaube ich, auch sagen, Stimmungstool in einem. Aber was passiert eigentlich im Körper, wenn wir Koffein zu uns nehmen? Wie wirkt das im Gehirn? Warum fühlen wir uns tatsächlich fokussierter oder manchmal gleichzeitig nervös? Und ab wann wird aus dem Wachmacher vielleicht so etwas wie ein Stressverstärker? In diesem Health Nerds Deep Dive sprechen wir also mit Matthias Baum darüber, wie Koffein auf Dopamin und Cortisol wirkt, warum Timing entscheidend ist und für wen weniger tatsächlich mehr sein kann. Ein hochspannendes Ding. Ich bin sehr gespannt, was wir hier lernen. Matthias, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Hast du heute schon Koffein-Intus?
Ich habe Koffein-Intus, das ist richtig.
Ja, ich auch. Hier, guck mal, schönes Käffchen gerade.
Ja. Ja.
Ich weiß, du trinkst auch gerne einen guten Kaffee. Ich habe schon gesagt, es ist die meist konsumierte psychoaktive Substanz der Welt. Das klingt erstmal schon nach einem Hollywood-Film. Psychoaktive Substanz, ganz kurz zur Einordnung, heißt was genau?
Naja, das heißt vor allen Dingen, dass Koffein jetzt nicht irgendwie ein klassischer Ernährungsbestandteil ist, sondern wir rutschen hier eher auch in so eine pharmakologische Richtung rein. Mhm. Und ein sehr klar beschriebener Mechanismus, warum Koffein das dann mit uns macht, was wir ihm immer zuschreiben. Viele würden sagen, es sorgt für mehr Energie, ich fühle mich dadurch fitter und wacher.
Es verleiht Flügel.
Ja, genau. Das könnte man damit auch in Verbindung bringen. Aber der Mechanismus ist etwas anderes oder etwas anders, den wir uns jetzt gerne genauer anschauen. Mhm. Aber letztendlich ist es eine Alkaloidstruktur. Es gehört zu der Gruppe der Methylxanthine und wirkt also wirklich im zentralen Nervensystem. Und damit, ja, ein Stimulanz. Wir haben über Koffein am Rande immer schon mal gesprochen. Und es ist auch klar, dass es als aktive Substanz auch eine wichtige Rolle spielt, wenn es um unseren Tag-Nacht-Rhythmus geht. Sprich, wir können Koffein auch gerne als Taktgeber beschreiben, beziehungsweise unseren Biorhythmus damit etwas durcheinander bringen oder auch unseren Schlaf und unsere Schlafqualität, aber dazu glaube ich gleich nochmal mehr.
Ist denn Koffein evolutionär betrachtet ein Stoff, mit dem wir in der Evolution irgendwo mal in Berührung gekommen sind? Ist der irgendwo sonst enthalten? Ich meine, Kaffee ist etwas, was ein modernes Nahrungsmittel ist, die Energy Drinks sowieso. Mhm. Also vor, ich sag mal, 50, 100.000 Jahren, der Mensch wird Koffein wahrscheinlich nicht konsumiert haben, oder?
Zumindest auch nicht in diesem Ausmaß und Kaffee kochen noch mal weniger. Haben wir auch natürlich heutzutage auch mehr natürlich eine industrielle Fertigung mit dabei. Jetzt könnte man schauen, wo ist Koffein noch drin? Kakao gehört noch mit dazu. Wir finden es in verschiedenen Tees. In Guarana ist ein häufiges Beispiel. Aber natürlich strukturell gebunden und auch etwas anders in der Wirksamkeit. Wenn wir jetzt so über den Kaffee im klassischen Sinne mit Koffein in Verbindung sprechen, ist es nochmal auch mit Brühung und mit Art, den Kaffee da rauszubekommen, also unter hohem Druck oder als Filterkaffee, können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen.
Also, dann lass uns mal ganz einfach anfangen. Mhm. Koffein, biologisch, wie wirkt das im Gehirn? Also ich nehme das auf, ich trinke es in der Regel. Was passiert dann im Körper? Wie wandert es durch Schleimhäute und Darm ins Gehirn und gibt uns dann eben die beschriebenen Effekte?
Genau, also der Mechanismus, warum wir von einer psychoaktiven Substanz letztendlich sprechen, hängt damit zusammen, dass Koffein einen bestimmten Rezeptor blockt und der nennt sich Adenosinrezeptor. Man nennt das ein kompetitiver Antagonist des Adenosinrezeptors. Vor allem, da gibt es dann unterschiedliche A1 und A2A, nur dass man es einmal gehört hat. Und Adenosin, für die das vielleicht nicht so ganz kennen, ist ein wichtiger homöostatischer Marker für die Belastung im zentralen Nervensystem. Adenosin haben viele schon mal gehört, wenn wir nämlich unseren Energieträger, den universellen Energieträger anschauen, Adenosintriphosphat, ihr erinnert euch. Und wenn ich frei verfügbares Adenosin habe, dockt das an diesen Rezeptoren an und signalisiert am Ende des Tages, dass der Energieverbrauch hoch ist, Aktivität runtergefahren werden muss und wir merken schon, okay, dann tritt vielleicht im Gefühl, wenn dieser Rezeptor aktiv wird durch Adenosin, sowas ein wie Müdigkeit und zur Ruhe kommen und Pause, weil ich hatte einen hohen Energieverbrauch. Natürlich steigert sich das über den Tagesverlauf und man kommt zur Ruhe. Und jetzt kommt Koffein da rein und blockiert diesen Rezeptor. Und dabei wird nicht Adenosin entfernt. Das Müdigkeitssignal ist prinzipiell weiterhin da, aber wird quasi nicht mehr so wahrgenommen. Und dementsprechend hebt Koffein den Schlafdruck, also dass wir eigentlich zur Ruhe kommen müssen, nicht auf. Es überdeckt ihn quasi mit dem Blockieren dieses Rezeptors.
So, das heißt aber auch, wenn ich es richtig verstehe, Koffein selbst liefert uns keine Energie, sondern es lässt uns fühlen, dass wir irgendwie mehr Energie haben, dass wir irgendwie wacher sind. Ja. Aber es liefert keine Energie, es ist kein Zucker.
Genau, es steigert quasi die Vigilanz, also die Wachheit. Mhm. Und die neuronale Erregbarkeit. Und da kommen natürlich andere Hormone, die damit eine Rolle spielen. Also Koffein macht da noch ein paar andere Sachen mehr. Zum Beispiel Katecholamine, also Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin ausschütten, bei einigen auch mehr Cortisol. Subjektiv beschreiben das viele als eine Reduktion der Erschöpfung. Aber wie du richtig sagst, es macht uns nicht wirklich fitter. Es hemmt nur diesen einen Mechanismus. Mhm. Also es sorgt für keine neue Energieproduktion. Es verbessert nicht die Mitochondrienaktivität beispielsweise. Es regeneriert keine Energiespeicher. Ich habe das gefühlte Mehr-Energie-Phänomen quasi mit dabei durch eine zentrale Hemmung von diesem Müdigkeitsempfinden, was eigentlich durch das Adenosin entstehen würde. Mhm. Mehr Stresshormone, also mehr Aktivität, mehr Wachheit. Aber ich habe keine echte Energieverfügbarkeit dadurch mehr. Also trickst sich das System vielleicht ein bisschen aus.
Das heißt, wenn ich so einen Energy Drink zu mir nehme, habe ich, sagen wir mal, zwei Effekte. Ich habe einmal das Koffein, was mir dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast, vermittelt. Und ich habe wahrscheinlich, wenn der Zucker enthalten ist im Getränk, dann tatsächlich auch noch diesen Zuckerboost.
Das ist zum einen ein Punkt, das kommt dann auch noch mit dazu, dass wir jetzt natürlich erstmal nur über die Struktur Koffein an sich sprechen. Mhm. Und dann kann ich die natürlich ergänzen. Ich habe es eben schon mit dem Kaffee erwähnt, naja, je nachdem, welche Brühart ich habe oder ob ich einen Espresso oder einen Filterkaffee verwende, unterscheidet sich nicht nur die Menge des Koffeins, sondern bei einem Espresso ist das typische Bild, dass wir auch die Crema haben, also den fettigen Anteil, damit vielleicht auch eine schnellere oder bessere Aufnahme. Mhm. Zucker ist eine schöne Kombination mit dazu. Und wenn wir es aus anderen Tees, beispielsweise schwarzer Tee, grüner Tee nehmen, dann haben wir das gebunden an eventuell auch noch Tannine, das finden wir auch bei Guarana mit dabei, sodass der Impact nicht so hoch ist. Also dann schießt mir das mein Koffein nicht als Peak quasi mit rein. Also da gibt es durchaus Unterschiede. Und der Zucker würde uns natürlich dann mehr Energie bringen. Und das ist ja für viele auch die Argumentation zu sagen, ich will mich zum einen wacher fühlen und natürlich beeinflusst neben dieser Rezeptorblockierung Koffein auch den Neurotransmitter- und Hormonhaushalt. Und das wollen dann viele gerade auch im sportlichen Kontext nutzbar machen.
Spannend. Und du weißt, Matthias, ich bin auch großer Kaffee-Fan und beschäftige mich viel mit verschiedenen Kaffeesorten und Brüharten und so weiter. Auch nochmal ganz interessant, man denkt ja immer, in so einem Espresso ist quasi geballte Koffeinladung drin. Mhm. Die Italiener trinken ja auch gerne spätabends nach dem späten Abendessen um 23 Uhr noch einen schönen Espresso. Und viele fragen sich dann immer, ja, wie geht das? Wie können die denn schlafen danach? Ganz interessant, kleine Side-Note, also ein durchschnittlicher Espresso hat zwischen 60 und 80 Milligramm Koffein. Mhm. Eine Tasse Kaffee hat bis zu 120 oder 140 Milligramm Koffein, weil natürlich die Kontaktzeit mit Wasser viel länger ist bei einem Filterkaffee, wo also das Wasser viel länger an der gemahlenen Bohne vorbeiläuft. Es kann also viel mehr rauswaschen als bei einem Espresso, wo vielleicht 15 oder 20 Sekunden das heiße Wasser unter hohem Druck kurz vorbeiläuft. Also interessant, Espresso, weniger Koffein, fast die Hälfte von einer normalen Tasse Kaffee.
Kommt aber noch ein anderer Aspekt mit dazu, nämlich auch die Menge. Mhm. Also eine normale Tasse Kaffee hat halt dann im Regelfall eigentlich 200 Milliliter, wohingegen der Espresso irgendwie bei 2 Cl, 3 Cl beispielsweise liegt.
Korrekt.
Aber es stimmt schon, natürlich kann ich auch mit Brühzeiten und Ähnlichem die Koffeinmenge logischerweise mit beeinflussen.
So, also spannendes Ding, das Koffein. Jetzt lass uns mal schauen. Du hast schon gesagt, es hat auch Auswirkungen auf verschiedene Hormone. Mhm. Ich habe eingangs zwei genannt, Dopamin und Cortisol. Welche Rolle spielen diese beiden bei der Wirkung von Koffein?
Genau, jetzt hatten wir ja eben schon gesagt, dass Koffein diesen Adenosinrezeptor blockiert, unterschiedliche, insbesondere gerne diesen A1-Rezeptor und A2A. So, und jetzt kann man sagen, okay, was interessieren mich diese unterschiedlichen Rezeptoren? Aber dieser A2A-Rezeptor, der befindet sich in einem Hirnareal, das nennt sich Striatum. Und das Striatum gehört zum mesolimbischen System und dann auch zu unserem mesolimbischen Belohnungssystem mit dazu. Das heißt, durch diese Blockade verstärkt Koffein die dopaminerge Signalübertragung. Der Effekt, den wir dann sehen würden, ist durchaus mehr Motivation, Antrieb und Fokus. Ja? Das heißt nicht, es gibt mehr Dopamin, das ausgeschüttet wird. Wir haben eher nur eine Signalverstärkung. Das setzen dann viele ein, dass sie vielleicht natürlich auch in der Erfahrung gewohnheitsgemäß sagen, erst mal einen Kaffee und dann kann der Tag starten. Und viele Sportlerinnen und Sportler nutzen eben auch so eine gewisse Koffeinmenge vor dem Training beispielsweise, um dann fokussiert mit hohem Antrieb an Übungen beispielsweise heranzugehen oder das Training zu durchführen. Das ist auf Dopaminebene eine wichtige Rolle. Mhm. Der andere Teil ist die Beeinflussung der Stresshormonachse. Und das auch mit der Frage, für welche Leute ist Koffein geeignet, für wen auch nicht. Koffein aktiviert auch quasi den Hypothalamus und ein bestimmtes Areal, was mit unserem Stresssystem zusammenhängt, ein bestimmter Locus, Locus coeruleus. Dadurch habe ich eine Aktivität des Sympathikus und deswegen die Ausschüttung, die gefördert wird von Katecholaminen, also Adrenalin und Noradrenalin, und bei einigen eben auch eine Aktivierung, das ist infolge dessen passiert das dann häufig auch, der Hormonstressachse, der HPA-Achse, also der Cortisolausschüttung, die damit einhergeht. Das heißt, ich habe in akuten Situationen moderaten Cortisolanstieg. Der wirkt dann auch erstmal vielleicht leistungsfordernder. Der bringt mir noch nicht mehr Energie, sondern wie gesagt, macht mich wacher. Das passt schon gut zusammen. Aber wenn ich natürlich schon hohe Stressbelastung habe, und das sehe ich natürlich bei vielen, die sagen, oh, ich bin sowieso unter Strom, jetzt noch mehr Kaffee obendrauf und dann gerne über den ganzen Tag, dann habe ich ja quasi schon eine höhere Grundaktivierung und vielleicht auch eine veränderte oder schlechte Cortisolrhythmik. Wir haben erst kürzlich dazu gesprochen. Mhm. Und das kann dann den Stress noch mal mehr verstärken. Bei vielen wirkt es auch in Verbindung dann mit Angstthemen, Angstproblematiken, die entstehen können, vielleicht auch Panikthemen. Also da sollte man definitiv aufpassen. Oder auch bis hin zu Schlafproblemen.
So, Schlaf ist ein wichtiges Thema. Jeder, der, sagen wir, auch sensibel auf Koffein anspricht, der merkt, okay, ich trinke das, und relativ schnell setzt eigentlich dieser Effekt ein. Ne? Wahrscheinlich ist es natürlich auch, je nachdem, was ich trinke, ob es dann doch ein Softdrink ist oder eben Kaffee, wirkt dann vielleicht auch erstmal der Zucker und dann kickt irgendwie das Koffein rein. Man ist relativ schnell irgendwie da. Bei mir merke ich es zum Beispiel, wenn ich lange Autofahrten habe, auch mal abends oder nachts fahre und dann trinke ich sowas. Dann merke ich, oh, das geht schnell und das hält mich eine gute halbe Stunde irgendwie fit. Mhm. So, dann gibt's aber diesen Effekt, dass man zu Hause ankommt und schlafen will, aber man kommt nicht so richtig zur Ruhe, genau. obwohl dieser Kick, der ist schon vorbei. Ja. Ja? Also was passiert da oder wie lange bleibt das Koffein aktiv im Körper, ohne mir diesen Kick zu geben?
Genau. So, dieser Kick nochmal in Kombination natürlich, wie ist das sonst zusammengesetzt? Also sprich, wenn du eben nicht einen Espresso an der Tankstelle getrunken hast, sondern vielleicht irgend so einen fertigen Drink mit sehr viel Zucker mit dabei, dann kickt es stärker rein. Der Effekt ist dann spürbar. Diese subjektive Erschöpfung ist erstmal weg oder man hat das Gefühl, ich habe mehr Energie, genau, die man nicht wirklich hat. Also eigentlich hemme ich den Mechanismus, der eigentlich für die Erschöpfung sorgen würde. Und das ist jetzt ein wichtiger Aspekt, nämlich die Anwesenheit von Koffein geht weit im Zeitraum, deutlich weiter als das viele glauben, über den Zeitraum hinaus, wo man ein subjektives Gefühl in Verbindung mit Koffein feststellt. Das heißt, die Halbwertszeit im Abbau bei einem Erwachsenen liegt zwischen 4 bis 6 Stunden. Ja, aber die Spanne, wenn wir es uns gesamt anschauen, das ist nur der Durchschnitt, die Spanne liegt zwischen 2 bis 10 Stunden. Mhm. Das heißt, solange ist auch bei dir, Felix, dann das Koffein immer noch im System. So, und welche Faktoren begünstigt das? Also wir sehen hier ganz klar individuelle Unterschiede, dass am Ende des Tages das Koffein verstoffwechselt wird. Und da spielt die Leber auch wieder eine entscheidende Rolle. Das heißt, wie gut funktioniert hier die Entgiftung? Dann wissen wir haben unterschiedliche Entgiftungstypen, schnelle Metabolizer und eher langsame. Und da ordnet sich so ein bisschen an, wie lang bleibt dann der Koffeingehalt auch wirklich im System. Und diese 4 bis 6 Stunden bezieht sich auf die sogenannte Halbwertszeit. Also im Schnitt 4 bis 6 Stunden Halbwertszeit. Mhm. Das heißt, nach 6 Stunden ist nicht alles weg, sondern
die Hälfte.
Nur etwa die Hälfte. Mhm. Und dann wieder die Hälfte und dann wieder die Hälfte. So, das hat dann, auch wenn wir keine subjektive Spürbarkeit des Koffeins mehr haben, obwohl wir den Effekt vielleicht schon kennen, haben wir das, was du eben gerade beschrieben hast, wenn ich dann nach Hause komme und mich ins Bett lege, kann ich erstmal nicht einschlafen. Das heißt, Koffein zu spät sorgt am Ende des Tages dafür, dass die Einschlafzeit sich verlängert. Dann haben wir aber auch eine extreme Veränderung der Schlafarchitektur und Auswirkungen auf die Schlafqualität. Ja, das heißt, der Tiefschlaf wird reduziert, die Schlafeffizienz sinkt ab und der Schlaf, und das meinte ich mit der Schlafarchitektur, das Ganze wird fragmentierter. Das heißt, ich komme nicht so gut in den Wechsel von REM-Schlaf in Tiefschlafphasen, gerade so in der ersten Nachthälfte, und habe hier wirklich Veränderungen durch die Anwesenheit des Koffeins. Warum? Die Adenosinwirkung bleibt quasi blockiert. Ich habe mein Melatoninsignal, das ist aber durchaus auch abgeschwächt. Und mein Stresssystem bleibt ebenfalls mit hochgefahren. So, und das heißt im Endeffekt, dass die Beeinflussung von Koffein auf den Schlaf durchaus ein wichtiger Aspekt ist. Bedingt durch den eigenen Stoffwechseltyp. Also wie gut kann ich das verstoffwechseln? Es geht immer nur um Halbwertszeit. Und von daher kennen viele diese Angabe. Meine Oma hat es früher schon immer gesagt, nee, nachmittags nicht zu späten Kaffee trinken. Mhm. Früher noch belächelt. Da muss ich natürlich sagen, meine Oma war intuitiv schon, hat sie die Daten quasi schon erkannt gehabt. Nee, weil es sich wirklich dann auf den Schlaf so negativ in so vielen Aspekten mit auswirkt. Und von daher kann man schon sehr pauschal allein bei den Halbwertszeiten sagen, bitte nicht im Nachmittagsbereich noch anfangen, Kaffee zu trinken, weil es sich auf die Nacht auswirken wird, selbst wenn ich nicht mehr das klare Empfinden der Wachheit habe.
Ja, ist spannend. Und da müssen wir direkt mal anknüpfen, weil die Frage stellt sich natürlich, mein Eindruck ist, es gibt Leute, die reagieren empfindlicher auf Koffein oder sensibler und Leute, denen ist es völlig egal. Also es gibt Menschen, weiß ich auch bei mir im Freundeskreis, auch ich ehrlich gesagt habe so das Gefühl, ich kann durchaus 3-4 Tassen Kaffee auch gegen Nachmittag und Abend trinken und schlafe trotzdem wie ein Stein.
Genau.
Andere trinken eine halbe Tasse Kaffee und sind die ganze Nacht wach, gefühlt. Ja. Ist das so? Ist das ein subjektives Gefühl von mir oder ist die, sagen wir mal, Verstoffwechslung von Koffein wirklich individuell?
Zweierlei. Es gibt natürlich einmal auch gewisse Gewöhnungseffekte, ne? Womit man dann auch gut umgehen kann. Fakt ist aber auch, wenn du, Felix, als du begonnen hast, Kaffee zu trinken, gemerkt hättest, oh mein Gott, das schiebt mich einmal komplett hoch und ich kann die Nacht nicht mehr schlafen, würdest du weniger trinken.
Wahrscheinlich, ja.
Und es gibt massive Unterschiede und ich habe es gerade schon angesprochen, die Leber spielt die entscheidende Rolle. Es gibt in der ersten Phase der Leberentgiftung die sogenannten Enzyme, über die haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. In dem Falle geht es um CYP1A2-Enzymaktivität und die ist durchaus unterschiedlich in der Ausprägung. Wir kennen das auch bei anderen, da sind es andere CYP-Enzyme, wenn wir über Alkohol Metabolisierung beispielsweise sprechen oder ähnliches, auch andere Toxine oder was auch immer. Und dann gibt es eben langsame Metabolisierer, das heißt, die Halbwertszeit wird am Ende des Tages länger. Die Nebenwirkungen des Koffeins werden höher, es kommt noch mehr Unruhe mit dazu. Vielleicht ist das System auch noch mehr gestresst und damit habe ich ein höheres Schlafqualitätsrisiko und auch ein höheres Stressrisiko, während du wahrscheinlich eher ein schneller Metabolisierer bist, kürzere Wirkdauer, weniger Nebenwirkungen, oft auch eine höhere Toleranz, plus ein gewisser Effekt, sich daran gewöhnt zu haben. Und dementsprechend gibt es hier erstmal wirklich, und das ist dann ein genetischer Unterschied, aber es gibt weitere Einflussfaktoren, wie beispielsweise Hormonpräparate, die verwendet werden oder auch andere Medikamente, die verwendet werden. Gerade Frauen, die die Pille einnehmen oder Östrogene mit zu sich führen, da beeinflusst es durchaus die Abbaukapazität des Koffeins. In der Schwangerschaft verändert sich das. Dann natürlich bei anderen Schädigungen der Leberfunktion. Mhm. Wenn das Stresslevel erhöht ist oder auch der Schlaf sowieso schon schlecht ist, dann ist meine klare Empfehlung für die Menschen, die das Gefühl haben, chronisch gestresst zu sein oder auch nachgewiesen haben, dass sie chronisch gestresst sind, furchtbar schlecht schlafen, einschlafen können, durchschlafen können, fragmentierten Schlaf haben. Kaffee sollte sofort komplett rausgenommen werden.
Wichtiger Punkt, ja. Also das hat man vielleicht gar nicht so auf der Uhr, dass man so eine innere Unruhe hat, nicht gut schläft, so ein latentes Gefühl des Stresses mit sich rumträgt und dass das Koffein tatsächlich da ein Punkt sein kann, der das vorantreibt oder verstärkt, ist wichtig. Also vielleicht auch einfach mal probieren. Ich weiß, wir haben mal über Kaffee auch eine Folge gemacht, darüber mal gesprochen. Da hast du gesagt, im Zweifel einfach mal eine Woche auf Kaffee verzichten und mal gucken, wie man sich damit fühlt. Ja, also die Effekte, glaube ich, sind relativ schnell dann auch sichtbar. Du hast ja gesagt, die Halbwertszeit, also ich sag mal, nach 24 Stunden wird der Körper relativ koffeinfrei sein.
Das ist richtig, aber diese Entwöhnung wirkt sich natürlich auch aus. Ne? Das fühlt sich nicht zu Beginn unbedingt besonders gut an, geht dann gerne auch einher mit Kopfschmerzen und Ähnlichem und fühlt sich nicht so gut an, aber führt das System selbst zur Stressregulation, um nicht noch einen zusätzlichen Adrenalin, Noradrenalin und auch Cortisol-Kick mit dabei zu haben, bei sowieso schon hoher Stressaktivität plus biorhythmische Verschiebung, die ich durch zu spätes Koffein mit einsetze, habe ich natürlich zügig die Möglichkeit, das System wirklich zu, ja, ich sag mal, zu resetten.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, da wollte ich gerade nochmal dich drauf ansprechen. Also das Thema Kaffeeentzug oder Koffeinentzug. Ich habe eingangs so gescherzt und gesagt, das klingt wie so ein Hollywood-Streifen, wenn wir über eine psychoaktive Substanz sprechen, noch dazu die meist konsumierte. Aber jeder, der regelmäßig Kaffee trinkt beispielsweise und eine Phase hat, wo er das mal nicht machen kann, zum Beispiel, weil er krank ist. Ich habe auch so Phasen, das kennst du auch, da will man gar keinen Kaffee trinken, oder? Da hat man so, boah, Kaffee könnte ich jetzt keine Tasse trinken, fürchterlich.
Ja.
Aber, und das ist tatsächlich so, das geht häufig eben mit wie so Entzugserscheinungen einher.
Durchaus.
Dass man 2, 3, 4 Tage Kopfschmerzen hat, auch latent aggressiv ist und gar nicht so richtig erst weiß, woher das kommt. Ein Kollege von mir hat zum Beispiel Montag bis Freitags in der Firma immer sehr viel Kaffee getrunken und hat sich dann vorgenommen, am Wochenende, Samstag, Sonntag, gar keinen Kaffee zu trinken. Und er hat ein halbes Jahr das durchgezogen und hatte immer am Samstag, wenn er aufgestanden ist, brutale Kopfschmerzen. Und wusste gar nicht, wo es herkommt, bis er gemerkt hat, Moment mal, jetzt trinke ich mal eine Tasse Kaffee und zack, war das Thema Kopfschmerzen wieder gelöst. Also das heißt, die Gewöhnung im Gehirn auf diesen Stoff, hat das Züge einer Droge oder sind das die gleichen Areale oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist nicht das klassische Suchtthema mit dabei, wobei man natürlich jetzt argumentieren könnte, naja, die Beeinflussung oder die Blockierung der Adenosinrezeptoren im Striatum beeinflusst natürlich, dass die Kette, die hinten mit dranhängt, also Striatum und dann natürlich auch im präfrontalen Kortex, wenn es um unser Belohnungssystem geht. Das heißt, natürlich ist dann das Empfinden in Verbindung auch mit Kaffee und der Mehrantrieb und die Motivation vielleicht auch daran gekoppelt. Es ist aber viel eher mehr Gewöhnung. Es ist nicht klassisch ein Suchtproblem. So würde ich es jetzt nicht einordnen, aber der Entzug bedingt natürlich jetzt hier, wie gesagt, nicht nur, weil Rezeptoren von Adenosin geblockt sind, sondern die ganze Kaskade, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, auf Stresshormonebene, eine Veränderung und damit auch Veränderung beispielsweise des Flüssigkeitshaushaltes in Gefäßsystemen und dann Kopfschmerzen, die dadurch entstehen können und. Und umso wichtiger, dass man das tut. Im Idealfall ist alles, was ich, also dass man es tut, meine ich, dass man mal eine Kaffeepause einlegt. Weil immer dann, wenn ich etwas in der Routine drin habe, was potenziell auch einen negativen Effekt haben könnte, gerade im Überkonsum oder mich meinem System im Moment, in der momentanen Phase nicht gut tut, das rauszunehmen, dass man es auch darauf verzichten könnte, macht dann schon Sinn, dem auch mal nachzugehen und lohnt es sich auch mal eine Kaffeepause vielleicht mit einzulegen.
Guter Punkt und guter Ansatz, also Kaffee durchaus mal reduzieren oder komplett mal rausnehmen und
mindestens mal im Timing, ne?
Ja,
im also
Timing, abends, nachmittags.
Und als Taktgeber finde ich das völlig in Ordnung zu sagen, auch morgens Kaffee zu trinken, ist bei mir auch eher ein Ritual. Und trotzdem versuche ich immer mal wieder auch in Phasen es nicht zu tun. Manchmal habe ich auch selbst dieses Gefühl von, ich brauche es gerade im Moment nicht. Und nochmal, es bringt euch aber am Morgen keine neue Energie. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn ihr also wirklich den Biorhythmus resetten wollt, das haben wir schon häufiger mit erwähnt, Licht am Morgen, das ist für das Cortisol-Peak und für die Wachheit und für die zentrale Uhr in unserem Gehirn, das suprachiasmatische Nukleus, der Aktivator plus körperliche Bewegung am Morgen, das ist wie eine biorhythmische Taktgebung und dann kann ich den Kaffee irgendwo auch dazusetzen, aber morgens aufstehen und direkt Kaffee reingießen, hat nichts mit echter Wachheit zu tun, sondern Unterdrückung des Müdigkeitssignals, was noch mit besteht.
Wichtiger Punkt. Abschließend, für wen würdest du sagen, Matthias, ist Koffein sinnvoll? Oder in welchen Phasen würdest du sagen, kann man es wirklich auch benutzen und es hat eben einen Effekt, der auch gesundheitlich positiv ist?
Genau, das ist ein viel diskutiertes Thema, auch vielleicht auch mit Blick, ist es gesundheitsschädlich, ist es vielleicht auch protektiv mit dabei. Mhm. Es gibt weniger eine klare Empfehlung, dass man sagt, alle bitte Kaffee beziehungsweise alle bitte Koffein konsumieren, so ist es nicht. Es gibt keinen Nutzen davon. Es gibt aber Orientierungswerte, an denen man sich vielleicht festhalten kann, die als Grenzwerte zu verstehen sind, nicht als Muss-Werte. Ja, also das heißt, für gesunde Erwachsene gilt ein Bereich von ungefähr 400 Milligramm pro Tag und jetzt nochmal das Timing natürlich mit berücksichtigen, als tolerabel, unproblematisch. Jetzt reden wir noch nicht darüber, was es vielleicht für gesundheitliche Vorteile geben kann. Bei Schwangeren liegt es bei unter oder eben maximal 200 Milligramm pro Tag. Und bei Kindern und Jugendlichen gibt es keine klare, sichere Menge, von daher eher nicht verwenden und auch nicht versuchen mit einzubauen. Und nochmal, wir reden nicht über Kaffee, wir reden über Koffein. Also durchaus darauf achten, wo ist dann Koffein überall mit enthalten, in irgendwelchen Getränken mit dabei, dass man das versucht dann rauszunehmen. Und es sollte, diese Richtwerte heißt nochmal nicht, die Menge sollte ich auf jeden Fall zu mir nehmen. Ich sollte auf jeden Fall reduzieren, wenn ich Einschlaf- und Durchschlafprobleme habe, bei erhöhter Nervosität, bei Zittern, bei Herzklopfen. Und nochmal, selbst wenn ich über Jahre hinweg meinen Kaffee gut vertragen habe, es gibt Einflussfaktoren, die außerhalb der Metabolisierungsrate der Leber liegen. Wenn das aktuell eine Rolle spielt, Kaffee raus. Erster Schritt. Ich würde es mal als, also ich habe eben gesagt, es ist keine klassische Sucht, aber wenn so eine Abhängigkeit irgendwie zum Morgenkaffee besteht, mal versuchen zu reduzieren, um da einfach mal auszubrechen. Dann natürlich auch, wenn man dieses zumindest erstmal das Gefühl hat, ich habe einen brutalen Leistungsabfall, wenn ich keinen Kaffee getrunken habe. Außerhalb dieser ersten Phase, dieser Umstellungsphase. Und wenn ich immer meine, ich muss meinen Kaffee gegen die Erschöpfung trinken. Ja, das ist manchmal so ein Ritual, man kennt das vielleicht, du hast es jetzt eben bei deinen Autofahrten beispielsweise genannt, aber Leute, die abends noch spät arbeiten beispielsweise oder unterwegs sind und sagen, okay, oh, jetzt habe ich nochmal eine Aufgabe, gegen die Erschöpfung trinke ich einen Kaffee. Das ist ein Quick Win, der sich auf den Stoffwechsel durchaus massiv auswirkt und sollte man nicht zu extrem durchführen. Richtet euch nicht zu sehr an den Milligrammangaben. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Koffein, um zu funktionieren, lohnt es sich, es mal zu reduzieren.
Koffein, die meist konsumierte psychoaktive Substanz der Welt. Die wichtigsten Fragen hier im Health Nerds Deep Dive. Matthias, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und Leute, keine Folge mehr verpassen. Solltet ihr nicht schon längst zum Inner Circle der Health Nerds gehören, dann drückt die Glocke und abonniert unseren Podcast. Schon am kommenden Donnerstag gibt's die nächste Folge.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.